Hallo und herzlich willkommen. Wie wir in den ersten 11 Kapiteln des Matthäusevangeliums gesehen haben, hat Jesus bisher das Reich Gottes verkündigt und seine Worte anhand von Wundern bekräftigt. Das Sanhedrin, der als die oberste religiöse und politische Instanz seiner Zeit und gleichzeitig als oberstes Gericht fungierte, hatte Delegationen zu Jesus geschickt, um herauszufinden, was es mit dem messianischen Anspruch auf sich hatte. Die Juden warteten auf den Messias, den Erretter, den Heiland, den Christus. Auf Griechisch heißt Christo ja nichts anderes als der Gesalbte oder Messias. Da die Juden als Volk den messianischen Anspruch Jesu verworfen haben, warten sie noch heute auf das Kommen des Messias, den die Bibel auch Sohn Davids nennt. Wenn aber jemand auftauchte und die Möglichkeit bestand, dass es sich um den Messias handeln könnte, so sandte der Sanhedrin eine erste Delegation, welche diesen Menschen still beobachten und dann dem Rat Bericht erstatten sollte. In einem zweiten Schritt sollte eine andere Delegation den betreffenden Menschen Fragen stellen, welche Klarheit in die Sache bringen sollten. Erst dann sollte der Sanhedrin beschließen, ob er die Sache ruhen lassen wollte oder ob weitere Maßnahmen folgen sollten. Jesus hatte also Wunder gewirkt, die nach rabbinischer Lehre nur der Messias vollbringen konnte. Nun findet ein Wendepunkt statt, der in diesem 12. Kapitel des Matthäusevangeliums erläutert wird. Zu Beginn dieses Kapitels lesen wir, wie Jesus mit seinen Jüngern durch die Kornfelder geht. Weil es die Freunde Jesu hungerte, rupften sie Ähren ab und aßen diese. Sofort reagierten die Pharisäer und warfen ihnen vor, das Sabbatgebot zu brechen. Das war aber nicht ganz richtig. Zwar brachen die Jünger die Mishnah, das mündliche rabbinische Gebot, welches ein menschliches ist, aber niemals das Gebot Gottes. Jesus sagt zudem, ich zitiere, der Sohn des Menschen ist Herrn des Sabbats. Peng, das war starker Tobak für die Pharisäer, die sich selber als Hüter des religiösen Gesetzes sahen. Jesus spannt den Bogen noch weiter und geht in eine Synagoge, wo er einen kranken Mann heilt. Es ist immer noch Sabbat und die Pharisäer sind fest entschlossen, Jesus beim Sündigen zu ertappen. Und sie stellen ihm verfängliche Fragen, um anschließend dem Sanhedrin rapportieren zu können. Die Sachlage war so, dass Gott nie verbot, an einem Sabbat zu heilen. Aber auch hier waren es die Schriftgelehrten, die dies verboten hatten, außer es bestehe Lebensgefahr, so die rabbinische Lehre. Hier bestand aber keine Lebensgefahr und trotzdem hatte Jesus geheilt. Jesus stellt sich also wissentlich und aktiv gegen die menschliche Überlieferung. Das trieb die Pharisäer zur Weißglut. Im Vers 14 steht, die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbrächten. Das ist der Wendepunkt. Wie aber reagiert jetzt Jesus? Er fährt mit seiner Heilungstätigkeit etwas diskreter fort. Ich zitiere. Als aber Jesus es erkannte, zog er sich von dort zurück und große Volksmengen folgten ihm und er heilte sie alle. Unbemerkt konnte er das natürlich nicht tun, da ihm so viele Menschen folgten. Aber Jesus wollte den Lauf der Geschichte auf keinen Fall beschleunigen. Gott hatte es in seiner unendlichen Weisheit vorgesehen, dass sein Sohn an Passa als das ultimative Opfer am Kreuz sterben würde. Er sollte nicht wie ein gewöhnlicher Mensch hingerichtet werden, sondern als der sündlose Gott in Menschengestalt, der sich als Opfer für die Sünden der Welt kreuzigen ließ. Als Jesus Menschen heilte und von Dämonen befreite, kam das Fass aber zum Überlaufen, als er einen blinden und stummen Dämon austrieb. Wie wir schon gesehen haben, hatten die Schriftgelehrten drei Wunder bestimmt, die ausschließlich vom Messias getätigt werden konnten. Die ersten zwei sogenannten messianischen Wunder hatte Jesus schon getan. Dies hier war das dritte. Das Volk reagierte entsprechend mit Staunen und fragte sich, ob Jesus nicht etwa der Messias sei. Dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids, fragen sie sich. Und genau hier passiert es. Die Pharisäer erkennen die Gefahr für sich selbst. Sie haben erkannt, dass Jesus der Messias, der Christus ist, aber sie verleugnen es, denn Jesus hat sich ihnen niemals untergeordnet. Sie erachten sich als die religiösen Leiter und verwerfen Jesu Messianität, weil er größer ist als sie und dies jetzt vor aller Welt sichtbar wird. Konnten sie diesen Grund nennen? Nein, das hätte ihren Stolz viel zu offensichtlich werden lassen. Deshalb brauchten sie einen anderen Grund, um Jesus wegzukriegen. Die Volksmenge war im Begriff, Jesus als den Messias anzunehmen. Die Situation war brenzlig für die Pharisäer. So warfen sie ein, Jesus tue alle seine Wundertaten in der Kraft Satans. Hier möchte ich kurz innehalten und diesen Vorwurf der Pharisäer näher anschauen. In Wirklichkeit war Jesus der menschgewordene Gott und alles, was er sagte und tat, kam von Gott. Gottes Geist war es, der ihn animierte. Das hatten die Pharisäer sehr wohl erkannt. Aber weil sie um ihre Vormachtstellung bangten und das Volk fürchteten, erstickten sie die Wahrheit in ihrem Kern, indem sie behaupteten, Jesus sei nicht der Sohn Gottes, sondern der Sohn des Teufels, eigentlich ein Antichrist. Mit dieser schrecklich lästerlichen Aussage verbauen sie sich selber den Weg zum Heil, machen es aber auch unzähligen Menschen schwer, selber das Heil zu finden. Und hier setzt Jesus an und nennt ihre Sünde beim Namen. Sie hätten gegen den Heiligen Geist geredet. Diese Sünde könne weder hier auf Erden noch in Ewigkeit vergeben werden. Hier haben wir sie also, die unvergebbare Sünde, die Sünde gegen den Heiligen Geist, um die so viele Meinungen kreisen. Die Pharisäer hatten Jesus als den Heiland erkannt und dennoch verworfen. Dass sie Jesus in seinem göttlichen Wesen erkannt haben, war nur durch die Kraft des Heiligen Geistes möglich. Aber sie stemmten sich gegen den Heiligen Geist und beschlossen, Jesus abzulehnen und das Volk dahin zu bringen, dass es Jesus auch ablehnen würde. Wer Jesus trotz Erkenntnis ablehnt, kann nicht ins ewige Leben eintreten. Die Schrift sagt uns klar, dass jeder, der Jesus vertrauend glaubt, gerettet wird. Wer ihm aber nicht glaubt, obwohl er erkannt hat, wer er ist, dem bleibt der Himmel verschlossen. Alle Sünden vergibt Gott jenen, die darüber Buße tun und Jesus als ihren Herrn annehmen. Wer aber Jesus trotz besseren Wissens verwirft, der muss mit Verdammnis rechnen. Das ist es, was Jesus hier sagt. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, denn um Umkehr zu bewirken, müssen wir die volle Wahrheit kennen. Und so fährt er fort, den Menschen die Heiligkeit Gottes vor Augen zu führen. Denn nichts ist belanglos, in allem bedürfen wir seiner Vergebung und Gnade. Ich finde es extrem krass, dass dann einige religiöse Leiter Folgendes zu Jesus sagen. Das können Sie im Vers 38 dieses 12. in diesem 12. Kapitel von Matthäus nachlesen. Ich zitiere, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Ist das nicht der Gipfel der Heuchelei? Lehrer, wie können Sie ihn Lehrer nennen und seine Worte doch schon ablehnen, bevor er sie nur ausgesprochen hat? Und wie können Sie um ein Wunder bitten, das ja jetzt selbst Zeugen messianischer Wunder geworden waren und ihn trotzdem abgelehnt hatten? Jesus winkt ab und kündigt seinen Tod an und die Prophezeiung, dass er am dritten Tag von den Toten auferstehen wird. Dieses Wunder sollten sie noch sehen. Das wird der Stempel Gottes auf ihrem Unglauben sein. Wie schrecklich, nicht wahr? Wie schlimm, unendlich schlimm ist es doch, Jesus, den Sohn Gottes, wissentlich, willentlich zu verwerfen. Wir erinnern uns, dass Jesus in diesem Zeitabschnitt einen blinden und tauben Dämon ausgetrieben hatte. Jesus nimmt dies nun zum Anlass, über die Lage der Nation Israel zu sprechen. Was er genau sagt, lese ich Ihnen jetzt vor. Es sind die Verse 43 bis 45. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, durchzieht er dürre Gegenden, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer vor, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das letzte jenes Menschen wird schlimmer als das erste. Ebenso wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Ende Zitat. Das ist ein Gleichnis aus der Praxis. Ich werde versuchen, es zu erklären. Und zwar war Israel blind und taub gewesen, wie ein blinder und stummer Besessener, der Gott nicht erkennen kann. Indem er sich nun zu erkennen gegeben hat, hat Jesus diesen blinden und stummen Dämon ausgetrieben. Israel kann jetzt wissen, Jesus ist der Sohn Gottes, der Heiland, der Erretter dieser Welt. Aber Israel lässt ihn nicht rein. Jesus vergleicht dies mit einer leeren, gekehrten und geschmückten Wohnung. Jesus bleibt draußen. Daraufhin werden 7 noch bösere Geister einziehen und es wird mit Israel schlimmer als zuvor. Oder mit dieser Generation, ja, sagt Jesus wörtlich. 7 ist die vollkommene Zahl. Damit illustriert unser Herr, was mit jenen passiert, die ihn willentlich und trotz Erkenntnis seiner Messianität ablehnen. Früher waren sie nicht in der Lage, Jesus zu erkennen. Dann, als sie ihn erkannten, verwarfen sie ihn und so verbauern sie sich ihr Heil definitiv. Dies wurde ganz konkret geschichtlich vorgeschattet. Zuerst kam Johannes und die Menschen ließen sich taufen zur Vergebung der Sünden. So wurde ihr Inneres sauber, leergekehrt von den Sünden. Aber ihr Inneres blieb leer, weil sie Jesus nicht einließen. Wir wissen, was dann im Jahr 70 nach Christus geschah, als die Römer Jerusalem eroberten und den Tempel zerstörten. Wir wissen auch um die grauenhaften Judenverfolgungen in der Geschichte, welche zur Zerstreuung des Volkes Israel geführt hat. Und wir wissen, dass der Antichrist in der Endzeit sein teuflisches Werk gegen die Juden auf die Spitze treiben wird. Wir wissen aber auch um Jesu Barmherzigkeit. Aber dies alles macht aus diesem Fragment des Evangeliums ein dunkles Kapitel. Aber kurz vor Ende ist es, als würde Jesus ein Fenster öffnen, das Licht hineinstrahlen lässt. Es ist, als seine Familienangehörigen kommen und ihn rufen lassen. Im 3. Kapitel des Markus-Evangeliums erfahren wir, dass seine Angehörigen dachten, Jesus habe den Verstand verloren und deshalb machten sie sich wirklich Sorgen um ihn. Und da macht Jesus ein sehr klares Statement. Er stellt sich nicht auf die Seite der Familienbande, der Traditionen und Gepflogenheiten, er stellt sich auf die Seite jener, die ihm mit reinem Herzen nachfolgen. In Lukas im 11. Kapitel in den Versen 27 und 28 steht Folgendes, ich lese es kurz vor. Es geschah aber, als er dies sagte, dass eine gewisse Frau aus der Volksmenge ihre Stimme erhob und zu ihm sprach: Glückselig der Leib, der dich getragen und die Brüste, die du gesogen hast. Er aber sprach: Ja, vielmehr glückselig die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Mir scheinen diese Worte kristallklar zu sein. Marienkult, Clandenken, gesellschaftliche Erwartungen, all diese Dinge schiebt Jesus verständnisvoll zur Seite und weist uns auf das hin, was wirklich wertvoll ist, nämlich unsere Zugehörigkeit zu ihm. Sein ganzes Leben lang hat sich Jesus auf die Seite jener gestellt, die sich als Sünder erkennen und nach ihm fragen. Seien diese Menschen nun in Israel oder anderswo auf dieser Erde. Aber wenn er schon die Gnade schenkt, dass wir ihn als den Heiland erkennen, so wollen wir ihm doch unser Leben anvertrauen und seinen Willen tun. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit und hoffentlich bis in einer Woche.